aus dem Leben, aus dem Leben etwas erzählt. Ja, wenn ich so solche Zeiten der Anbetung erlebe, dann stabilisiert das mein Glaubensleben. Also wenn ich etwas bezeugen darf, dann würde ich das sagen, der Glaube, der stabilisiert mich. Denn wenn ich wieder diese Texte höre oder lese, wenn es angezeigt wird, dann merke ich, jawohl, stimmt, das ist es. Oder wenn ich die Bibel wieder lese und wieder merke, ah, das ist das Zentrale, darum geht es. Der Glaube hat für mich etwas ganz, ganz Stabilisierendes. Und in der Predigtserie, in der wir sind, schauen wir aus dem Leben. Ich möchte auch ein bisschen erzählen. Oder das ist so die eine Komponente, die der Glaube für mich ist. Der Glaube stabilisiert. Die Bibel, Gott stabilisiert mich. Und auf der anderen Seite ist der Glaube für mich auch eine Herausforderung. Ja, denn, oder dann sagt doch Jesus in Matthäus 17, Vers 20, wer glaubt, dem ist nichts unmöglich. Ja, dieser Vers, der stresst mich. Oder denn, dann denkt man doch, ja, also wenn das so ist, dann würde ja Gott jedes Gebet einfach erhören und Gott ist dann mein Diener. Er soll jetzt machen, was ich möchte. Ja, und dann merkt man so im Laufe der Zeit, yeah, vielleicht ist dieser Vers jetzt nicht ganz so interpretiert, wie er eigentlich interpretiert werden möchte. Nein, wir sind die Knechte des Herrn und nicht umgekehrt. Und dann stresst das manchmal, weil ich so mein Bild habe über Gott, es müsste doch so sein. Und dann im Alltag drin merkt man, ja, es ist dann doch nicht ganz so. Aber ich sage das mal so, denn sitzen wir da nicht alle im selben Boot? Oder dass man sagen kann, ja, uns allen geht es doch so, dass wir manchmal Vorstellungen haben über Gott und so müsste es sein und dann in der Praxis merkt man, ja, ist vielleicht doch nicht ganz so einfach. Ja, der Glaube, der fordert mich heraus. Ja, und dann lese ich in der Bibel und dann haben wir da ein Buch, das ist 2000-jährig. Ja, wie kann man jetzt das, was da drinnen steht, übersetzen auf die unsere Zeit? Denn das ist so eine fremde Kultur, so etwas anderes. Das Alte Testament, vielleicht 3- bis 4000-jährig. Ja, wie soll man das in unsere Zeit hinüberbringen? Geht doch irgendwie gar nicht. Das fordert mich heraus. Oder wenn ich nur schon denke, was hat sich in unserer Generation geändert? Hey, das ist ja enorm. Ich habe da mal so ein bisschen etwas zusammengestellt. Ich nehme da mal 1969, das ist so mein Jahrgang, und vergleiche das mal mit heute. Hey, was hat sich doch da verändert? Oder die Werte, die waren doch damals einfach christlich. Das war doch das Normale. Und wenn ich jetzt aber heute schaue, ja, das ist alles. Oder im Schulunterricht hatten wir noch das Fach biblische Geschichte. Also das gehörte einfach dazu, dass man die Bibel kennenlernt, oder? Heute, ja, da hat man nur noch die allgemeinen Religionen, die man so ein bisschen kennenlernt. Also da hat sich echt etwas verschoben. In der Gesellschaft war das Wir-Gefühl da. Ja, heute bleibt dann noch das Ich übrig. Und in der Partnerschaft, ja, das war doch klar. Also entweder man ist Single, okay, oder Mann und Frau. Also das ist der Standard. Und heute, also da gibt es dann ohne Ehe zusammen oder Mann-Mann, Frau-Frau, also divers, oder? Ist ja jetzt alles möglich. Und bei den Kindern, das war damals fast noch Schicksal, ob man Kinder hat oder wann. Heute ist es geplant und vor allem spät. Ja, da hat sich etwas geändert und die Anzahl Kinder, oder damals 1969 waren es 2,2 Kinder pro Frau, wenn man 150 Jahre zurückgeht, waren es 4,3. Und wenn wir jetzt Ende letzten Jahres schauen, dann sind wir bei 1,29 Kinder pro Frau. Das tut man sich heute doch nicht mehr an. Kinder auf die Welt stellen und die Finanzen und der Stress, das macht man heute nicht mehr. Und angesichts dessen, dass einige Frauen ja dann doch auch mehrere Kinder haben, haben viele Frauen keine Kinder mehr. Ja, was bedeutet denn das für die Familie? Lebenslänge war etwa bei 30, jetzt ist die Lebenserwartung etwa bei 85 und man entscheidet dann selber, wann man dann mit Exit gehen möchte. Was meinst du? Ah, also 70, ja, das ist die Ergänzung auf 100, hä? Irgendwie habe ich schon etwas gehört. Also 70, heute 35, das wäre ein bisschen wenig. Hä? Cool. So, Lebenslänge, die Hierarchie, ja, das war doch einfach okay, der Patron hat doch das Sagen, das war doch einfach so. Aber wenn man heute so kommt mit einem Leiter, du, I know, das geht nicht. Und bei der Arbeit, ja, das war doch klar, lerne zuerst einmal als Stift alles kennen und wenn du dann deine Leistung bringst, ja, dann kannst du dann mal mitreden. Aber heute ist gerade umgekehrt, man möchte zuerst mitreden, damit man überhaupt zur Leistung kommt. Ja, komplett anders. Und die Informationsmenge, ja, die war klein. Man machte es so wie die Eltern und las vielleicht noch ein Buch. Ja, das war's dann. Aber heute ist die Informationsmenge riesig. Oder? Ich meine, die Informationsquelle, früher, das war mündlich und der Lehrer hat vielleicht ein Buch gelesen. Heute haben wir das Internet. So, und jetzt haben wir da ein riesiges Problem. Denn durch das Internet und die sozialen Medien sind wir überschwemmt mit einer riesigen Anzahl von Informationen. Was macht unser Gehirn damit? Das Gehirn filtert alles raus, was nicht ins Bewusstsein kommen muss. Also unser Thalamus, da in der Mitte drinnen, oder? Das ist so der Filter. Und das, was wichtig ist, kommt ins Bewusstsein und der Rest wird gefiltert. Ja, jetzt haben wir dermaßen viele Informationen, dass nur noch das ins Bewusstsein kommt, was jetzt gerade augenblicklich Relevanz hat. Sonst nützt es in meinem Leben nichts. Ja, was heißt das, wenn wir jetzt von der Bibel her etwas ansehen? Das ist alles nicht mehr relevant. Das wird alles ausgefiltert. Das heißt, wenn man eine Predigt macht, sitzt man schon da, aber weil es mir jetzt nicht gerade jetzt in dem Moment etwas bringt, plupf, ist das bereits wieder ausgefiltert. Und das ist jetzt schwierig geworden. Oder jetzt haben wir eine riesige Informationsmenge. Es geht nicht, wir haben das Internet. Wir brauchen ja einander gar nicht mehr. Ich kann ja selber nachsehen, oder? Das kommt das Ich. Aber dass durch das viele Menschen psychische Belastungen haben, insbesondere junge Menschen, gerade Frauen sind da sehr betroffen, ja, das ist dann die Folge. Wir sind da in einer schwierigen Situation jetzt gekommen. Und was das Lernen betrifft, oder früher war es doch einen Wert, wenn man Zahlen, Daten, Fakten auswendig abrufen konnte. Das wurde ja auch geprüft. Oder? Ja, ist heute gar nicht mehr nötig, denn wir fragen einfach KI. Das wird einem ja alles serviert, braucht man ja gar nicht mehr. Und das bedeutet für uns jetzt, wir brauchen nicht einmal mehr zu denken. Oder früher musste man dann selber kombinieren aus der und der Information, was heißt das jetzt für mich? Ja, heute kopiere ich einfach das, was KI mir sagt. Da brauche ich ja gar nicht mehr zu denken. Und ich frage mich, wohin führt das? Wir sind erst am Anfang. Aber wo sind wir in 10 Jahren? Also, weiß nicht, oder? Gut, oder eben nicht gut. Das Weltgefühl, mein Warum war nach dem Zweiten Weltkrieg, das Wirtschaftswachstum war da, das war eine relative Stabilität. Heute ist natürlich alles volatil in der VUCA-Welt, oder? Alles unsicher geworden. Bibelkenntnis. Ja, da hatte man am Sonntag natürlich das Wort. Man musste ja auch gegen die Bibelkritik etwas Material haben, dass man sich da wehren kann. Und unter der Woche hatten wir noch den Bibelabend. Da hat man Abschnitt um Abschnitt ging man da durch die Bibel durch. Ja, dann lernte man das Wort kennen. Aber heute ist es mehr das Erlebnis. Tobias Feigs hat ein Buch geschrieben, Generation Worship. Ja, das ist heute das. Also ich möchte jetzt gerade Gott erleben, dann ist gut, sonst habe ich nichts mitgenommen. Aber das Wort und jetzt da einen Zusammenhang erklären, das bringt doch nicht. Und ich habe mir überlegt, sagt uns das Wort Gottes etwas über die Situation, in der wir heute drinnen sind? Und ich meine, mit Hebräer 5 haben wir tatsächlich so einen Text, den wir gut auf unsere Zeit übertragen können. Hebräer 5, Vers 11. Da sagt der Schreiber, darüber hätte ich noch viel zu sagen. Aber es ist schwer zu erklären, weil ihr so unverständig geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wiederum nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Oh, obla, da kommt so eine Kritik entgegen. Oder Hebräer, das sind so die Israeliten außerhalb Palästinas. Das waren Leute aus jüdischem Hintergrund, die glauben jetzt an Jesus schon seit einigen Jahren. Und der Schreiber geht davon aus, ihr solltet eigentlich soweit jetzt in der Lage sein, dass ihr selbst Lehrer seid. Das heißt nicht, dass jeder die Gabe des Lehrens haben muss, aber dass man das, was man mit Gott erlebt hat, selbstständig anderen weitergeben kann. Und das war offenbar nicht der Fall. Die brauchten Milch statt feste Nahrung. Also jetzt aufs Geistliche bezogen, Milch, das ist die geistliche Nahrung. Ja, und Milch ist ja am Anfang des Glaubenslebens absolut gut. Also servier da mal einem Baby ein Steak. Das verhungert, obwohl es da zu essen hat. Also am Anfang des Glaubenslebens ist das richtig, dass man Milch hat. Es sollte aber nicht dort bleiben, sondern es braucht feste Speise. Feste Speise ist etwas, da muss ich auch mal kauen. Oder da gibt es jetzt etwas und das verstehe ich denn nicht so ganz und wie ist das jetzt gemeint und das stimmt doch nicht und wie siehst du das und jetzt diskutieren wir zusammen. Das ist feste Speise, dass man etwas zum Kauen hat. Aber jetzt diese Hebräer, die ertrugen nur Milch. Es war alles zu kompliziert. Und ich frage mich manchmal, ist das nicht auch wieder unsere Situation? So ein Stück weit, gleichnishaft zumindest. Wo man sagen muss, es muss alles ganz konkret sein. Es muss alles Babybrei sein. Ich weiß noch, unsere Tochter, die Therese, das erste Mal nach der Milch, das erste, was sie gegessen hat. Rahel hat das eine Banane erdrückt oder zerdrückt und einen Apfel und dann gemischt. Und so. Ich kann mich noch gut erinnern, das war das erste, was sie gegessen hat. Und manchmal frage ich mich, ob wir das geistlich auch immer so wollen. Bereite mir alles so zu, dass es einfach flupf runtergeht. Es muss alles ganz praktisch sein, sofort anwendbar, ansonsten ja, hat es für mich keine Relevanz. Sind wir Babybrei-Christen geworden? Oder? Denn wenn alles ja so serviert wird, ja, dann muss man ja nicht selber etwas erarbeiten. Oder wo gelangen wir dahin? Jetzt heißt es da im Vers 13, der ist unerfahren im Wort. Ja, das war das Problem. Oder die hatten das Wort Gottes schon gehört, an dem liegt es nicht, aber jetzt unerfahren. Die hatten damit nichts gemacht. Die hatten es nicht selber gelesen und geforscht und was heißt das und ausgetauscht. Sie hatten nicht Erfahrungen damit gemacht, weil man es angewandt hatte, sondern die hatten das irgendwie gehört und es reicht. Aber das ist nicht der Standard, was Gottes Wort uns zeigt. Auch Petrus hat das Thema thematisiert mit der Milch. Und er sagt im 1. Petrus 2, Vers 2, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie neugeborene Kindlein. Auch hier, Milch als geistliche Nahrung. Also was ist der Standard für Petrus? Das Normale wäre, dass ich Wort Gottes aufsauge, wie ein Kind eben saugt. Ein Kind kann ja noch gar nichts anderes als weinen, wenn es Hunger hat und dann eben saugen, wenn die Milch da ist. Und das ist jetzt das, was für uns gesagt wird. Dass wir das Wort Gottes aufnehmen, dass wir es kennen wollen, dass wir es verstehen wollen, dass wir anwenden können. Das wäre der normale Maßstab. Und jetzt muss er der Schreiber da den Hebräern sagen, ja, also ihr hättet euch eigentlich weiterentwickeln sollen, aber im Grunde genommen braucht ihr nochmals einen Glaubensgrundkurs. Den machen wir aber nicht, sagt er, sondern wir sehen es gleich, was er dann alternativ anbietet. Also, beim Glaubensgrundkurs bleiben ist nicht das Ziel. Am Anfang voll okay, aber es sollte weitergehen, dass wir das Wort Gottes kennen. Und jetzt merken wir haben da natürlich eine Schwierigkeit, denn wenn man ja das Wort Gottes gar nicht mehr kennen muss, weil man ja einfach KI fragt, wenn es ja gar nicht mehr darum geht, dass ich selbstständig denken kann, weil ich ja einfach kopieren kann, ja, dann haben wir Schwierigkeiten, das Wort Gottes noch zu kennen. So, jetzt geht der Text da aber weiter, Hebräer 5, Vers 13. Wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise, aber für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Also, was wäre der Maßstab? Also, die sollten eigentlich Lehrer sein, jetzt sind sie aber noch unerfahren im Wort. Und was wäre dann die Alternative zu unerfahren? Es heißt da, durch den Gebrauch geübte Sinne. Durch den Gebrauch. Also wenn ich jetzt da meinen Vers, den ich anfangs erwähnt habe, Matthäus 17, Vers 20, durch den Glauben ist euch nichts unmöglich. Ja, durch den Gebrauch geübte Sinne. Also jetzt wende ich diesen Vers an, so wie ich gedacht habe, so sei es doch. Wenn mir alles möglich ist, wenn ich glaube, muss ich einfach fest glauben, dann macht Gott, was ich will. Ja, durch den Gebrauch werde ich so mit den Jahren feststellen, ja, so ist es ja irgendwie nicht. Durch den Gebrauch geübte Sinne. Das Leben lehrt uns. Also wenn ich etwas meine, das sagt doch das Wort Gottes, aber es ist einfach nicht so, dann lohnt es sich mal zu fragen, ja, warum denn nicht? Durch den Gebrauch geübte Sinne. Das ist das, was der Standard für den Gläubigen ist. Also selbstständig, vielleicht sogar auch zum Teil auswendig, das ist der Standard. Das Wort Gottes kennen. Und wozu soll man es kennen? Es heißt da, Gutes und Böses zu unterscheiden. Also, dass ich eigenständig abwägen kann, was ist in meiner Situation aufgrund des Wortes Gottes jetzt das Richtige? Was ist jetzt da der Wille Gottes und was nicht? Ah, dann braucht man nicht immer jemand, der einem das vorkaut. Sag mir, was ich machen muss und dann mache ich das und dann war es gut. Nein, selber überlegen. Es geht gar nicht darum, dass ich alles vorkauen muss, sondern dass wir selber Gutes und Böses unterscheiden können. Ah, und wir merken, das fordert mich heraus, ja, wenn schon in einer Generation sich so viel ändert, wie viel mehr hat sich während den 2000 Jahren geändert? Was heißt das für unsere Verkündigung heute? Ja, wie können wir heute noch verkündigen, dass das das ist, aber die Menschen es trotzdem verstehen? So, also das fordert mich mal eine Runde heraus. Im Glauben wachsen. Weißt du, dass man im Glauben wachsen kann, das setzt voraus, dass man eine Grundsatzentscheidung gefällt hat. Nämlich, dass man sein Leben Jesus Christus anvertraut hat. Das ist ein Angebot, das macht uns Gott, allen Menschen. Wir dürfen Ja sagen zu Gott und dann wohnt er in unseren Herzen drinnen. Und dadurch kann ich das Wort Gottes kennenlernen, weil ich es dann nicht nur lese, sondern der Heilige Geist in meinem Herzen übersetzt dann das, dass ich es immer mehr verstehen kann. Also, Wort Gottes kennen bedeutet auch, dass ich in einer Beziehung mit Gott stehe. Ja gut, jetzt sagst du vielleicht, ja gut, ich kenne Jesus, aber wenn ich das Wort lese, das ist schlicht kompliziert. Hey, da verstehe ich nichts. Ja, Bahnhof vielleicht, aber mehr nicht. Warum hat Gott das dermaßen kompliziert gemacht? Könnte er es nicht einfach einfach machen, so à la Babybrei? Das wäre es doch. Aber da sagt Petrus im 2. Petrus 3, Vers 16, davon redet er, also der Paulus, davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind. Ah, wie gut. Also sogar der Petrus, der ja mit Jesus unterwegs war, wenn der sogar über die Briefe von Paulus sagt, die sind zum Teil schwierig, ich kapiere nicht alles, ah, dann geht es mir gleich besser. Er muss sich auch nicht alles verstehen. Und trotzdem, der Petrus sagt nicht, komm, leg die Briefe von Paulus auf die Seite. Sondern er sagt, komm, wir lesen. Und jetzt ist vielleicht im Moment nicht alles verständlich. Ja, macht ja nichts. Ich lese trotzdem. Und dann höre ich wieder eine Predigt und dann diskutiere ich mit dem. Und dann besuche ich vielleicht noch eine Bibelschule und ich lerne das Wort kennen. Immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Also die Hebräer, die sind ja nicht mehr gewachsen im Glauben, sind irgendwo stecken geblieben. Und was macht jetzt der Schreiber des Hebräerbriefes, dass die wachsen im Glauben? Ja, der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt den Hebräern einen Brief. Und was schreibt er in diesem Brief? Gerade nicht Babybrei. Der Hebräerbrief ist der wohl komplexeste Brief, das schwierigste Buch der ganzen Bibel überhaupt. Man kann den Hebräerbrief nicht verstehen, wenn man das Alte Testament nicht versteht. Und weil ich das sowieso nicht verstehe, verstehe ich auch den Hebräerbrief nicht. Und was macht jetzt aber der Schreiber, um die Leute im Glauben wachsen sehen zu lassen? Er beschreibt, wer ist Christus. Und da beginnt er im ersten Kapitel, Jesus hat die ganze Welt geschaffen und er erhält die Welt auch bis heute. Und dann beschreibt er, wie er der Nachkomme von Abraham ist und wie er größer ist als Mose, obwohl ja Mose der Gesetzesmann ist. Und wie wir jetzt Beziehung mit Gott haben dürfen. Und dann vergleicht er Christus mit Melchisedek, dort irgendwie aus 1. Mose 14, kompliziert. War das vielleicht sogar Christus selber? Und dann Kapitel 8 beschreibt er durch die Stiftshütte, wie das im Himmel da oben läuft. Und dann im Kapitel 9 beschreibt er, wie Jesus Sühne geschaffen hat aufgrund von 3. Mose 16. Hochkompliziert. Warum denn? Weil er möchte, dass die Hebräer im Glauben wachsen. Also gerade nicht, Herr, komm, wir machen nochmals einen Glaubenskonkurs. Der ist am Anfang gut, aber nicht immer. Sondern es geht darum, wenn wir im Glauben wachsen wollen, dass wir die Schrift kennenlernen, verstehen lernen, anwenden. Und so beginnt das Wachstum. Und deswegen gefällt mir der Hebräerbrief so. Denn der erzählt, wie da Gott bei Abraham und dann bei Mose und dann bei den Propheten Verheißungen gegeben hat auf Jesus. Und das ist nachweislich geschrieben worden, bevor Jesus da war. Wir haben ja 250 vor Christus schon eine griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Und jetzt kommt Jesus und das erfüllt sich voll. Und deswegen bin ich begeistert vom Hebräerbrief, weil der diese Bögen zeigt. Und ich merke, wow, Gott hat Verheißungen gegeben und er stellt sich dazu. Und darum kann ich bezeugen, das Wort Gottes trägt dich. Das Wort Gottes trägt dich. Weißt du, eine der schwierigen Phasen in meinem Leben war, als die Bibelschule, die ich da mit dabei war, 20% mir gekündet wurde. Und dann habe ich überlegt, soll ich wieder zu den Securitas gehen, wie ich das schon als Student gemacht habe und so weiter. Das war schwierig. Aber ganz tief in meinem Herzen drinnen wusste ich, das kann gar nicht sein, dass Gott mich jetzt vergessen hat. Im Innersten wusste ich, Gott steht zu seinen Verheißungen. Er hat es gesagt und er hat es gemacht. Und wenn er das so x-fach in der Bibel bezeugt, wird das auch bei mir sein. Gottes Wort trägt. Und weißt du, jetzt kannst du schon sagen, ja, aber weißt du, diese Predigt, die ich da gehört habe, oder dieses Kapitel, das ich da aus der Bibel gelesen habe, hat mich nicht angesprochen. Ja, das geht mir häufig so. Also allermeist, wenn ich eine Predigt höre oder ein Kapitel lese, dreht das mein Leben nicht gleich auf den Kopf, sondern ich lese es einfach. Und warum lese ich es? Weil ich dadurch immer und immer und immer wieder dasselbe höre. Gott ist gut, Gott ist gnädig, er liebt mich, er steht zu seinen Verheißungen. Und weißt du, natürlich hat man manchmal den Wunsch, es müsste alles ganz konkret und jetzt gleich umsetzbar sein. Nein, sehe das Fernziel. Sehe nicht nur das Dringliche, jetzt muss es gleich etwas bringen, sondern sehe das Wichtige. Nicht das Dringliche, sondern eben auch das Wichtige. Dass ich Wort Gottes aufnehme und es beginnt mich zu prägen. Und immer und immer und immer wieder. Während der Auffahrtswoche haben wir die B7 Bibelschule hier, eine ganze Woche lang und das auf 5 Jahre verteilt. Und damit es nicht immer ganz so intensiv ist, machen wir jeweils am Mittwochnachmittag einen Ausflug. Und dieses Jahr waren wir auf dem Munot. Wir hatten dort eine Führung und dann ist mir dort aufgefallen, gewisse Steine am Boden, die sind spiegelglatt. Ja, warum denn? Weil über Jahrhunderte hinweg, ich weiß jetzt nicht, wie alt der Munot ist, sorry, aber über Jahrhunderte hinweg sind da immer Leute darüber gelaufen. Das heißt, wenn du einmal über den Stein läufst, verändert das den Stein nicht. Aber wenn du über lange Zeit immer wieder über diesen Stein gehst, dann schleift er sich ab. Und so ist es auch im Geistlichen. Weißt du, die einzelne Predigt, das einzelne Kapitel, das ich lese, das stellt mich vielleicht gerade nicht auf den Kopf, habe vielleicht gerade nichts mitgenommen. Aber es schleift und schleift und schleift. Weißt du, wenn ich das Neue Testament lese, da lese ich nichts mehr Neues. Da habe ich das Neue Testament vielleicht 80 Mal gelesen, alle halbe Jahre wieder. Da liest man nichts mehr Neues. Aber ich lese es trotzdem. Weil ich wieder und wieder und wieder lese, wie Gott ist und wie er gehandelt hat. Und das prägt sich dermaßen tief ein, dass das so richtig eingebrannt ist. Mir fällt das auf bei meinem Schwiegervater. Er ist inzwischen in einem Alter, da vergisst man manchmal gewisse Dinge. Aber von Kindesbeinen an hat er das Wort Gottes kennengelernt. Er war dann selber Pastor, der kennt das Wort. Und das, was ihn heute trägt, ist dieses Wort. Er kennt es. Ist mir aufgefallen beim Sterben meines eigenen Vaters. Am Ende des Lebens zählt nicht mehr, wie viel Erfolg du in deinem Geschäft hattest, sondern dann zählt, ob du eine Familie hast, die dich liebt und dich durchträgt in dieser Zeit und ob du einen Glauben hast aus dem Worte Gottes, das dir jetzt hilft, in die Ewigkeit zu springen. Das zählt dann. Und darum frage ich mich, was bedeutet das für unsere Zeit, wie wir verkündigen sollen? Und ich habe da noch eine Zeile noch abgedeckt. Wie sollten wir denn das jetzt heute machen? Ich habe ja auch ein Studium gemacht und dort hat man gelernt, wie man das macht. Ich hatte damals noch gelernt, da musst du einen Kompromiss machen. Also so ein bisschen halb für Neubekehrte und so halb aber auch für Leute, die schon lange im Glauben sind. Also so ein Mitte-Kompromiss. Also man hatte das damals so formuliert, wenn du da die Neubekehrten hast und da hast du die lange Gläubigen, kurz vor der Mitte, hier sollte man den Fokus setzen. Also so ein Kompromiss, dann kommen die Neubekehrten gerade noch so mit und die ganz Reifen, ja gut, die können sich ja selber ernähren und dann hat man's. Und ich frage mich heute, geht das heute noch? Warum? Denn die Kluft ist heute viel weiter. Oder wenn ich zurückdenke, die letzten 40 Jahre, ich habe live miterlebt, wie der Personal Computer eingeführt wurde und wie das die Handys gekommen sind und dann das Internet und das Mail. Und dann habe ich erlebt, wie die sozialen Medien gekommen sind und dann habe ich erlebt, wie Corona gekommen ist und dann habe ich erlebt, jetzt gerade live, wie die künstliche Intelligenz uns beginnt zu beeinflussen. Hey, was ist da geschehen in den 40 Jahren? Und ich merke, die Differenz ist dermaßen groß geworden, dass wenn ich versuche, irgendwo in der Mitte einen Kompromiss, einen Mittelweg zu predigen, dann erreiche ich beide Enden nicht. Und ich habe mir überlegt, und das ist jetzt vielleicht so ein 10-jähriger Prozess, der hinter mir ist, und ich sage jetzt einfach mal so ein vorübergehendes Zwischenfazit, das ich jetzt da fälle. Ich bin zum Schluss gekommen, wir brauchen in der Predigt ein Buffet. Was ist ein Buffet? Oder wenn wir als Mitarbeiter am Mittwoch Mittagessen gehen, gehen wir zusammen da in den Herblinger Migros und da gibt es ein Buffet. Da kann jeder nehmen, was man will. Der eine nimmt Salat von dem, was man will und zu viel und so weiter. Da kann man ein fixes Menü nehmen, du kannst aber auch aus den wärmeren Sachen da etwas nehmen, so viel du willst. Es hat für alle etwas und alle sind satt. Wunderbar. Und das im Bewusstsein der Köche, dass nicht alles, was sie kochen, für alle ist. Und ich glaube, die Verkündigung heute sollte so sein. Ein Buffet. Dass es für alle etwas hat, aber im Bewusstsein, dass nicht alles für alle ist. Also, dass es so ein bisschen etwas für vielleicht solche sind, die noch nicht einmal glauben, ja, da würden die meisten Christen sagen, ach komm, das kenne ich schon, das brauchst du nicht mehr zu sagen. Doch, das ist ein Teil des Buffets. Und dann braucht es aber auch anderes, dass alle etwas mitnehmen können, aber nicht alles alle gleich anspricht. Und das ist heute meine Schlussfolgerung. Was heißt das? Wie sollten wir verkündigen? Ich glaube, es braucht heute Storys. Eben wie diese Serie aus dem Leben. Es braucht Storys, dass Menschen, die ja alles so einfach erhalten haben, einen Anschluss haben, dass man versteht, ah, so machst du das, ah, jetzt kann ich es verstehen. Die brauchen diesen Babybrei. Man braucht auch Storys. Und ich sage das darum, weil damals, als ich im Studium war, hatte ich zumindest von gewissen Dozenten gelernt, sage nichts Persönliches. Nur das Wort Gottes kann verändern. Sage nichts Persönliches, denn das ist menschlich. Und wir wollen ja nichts Menschliches. Und bin ich noch so gelernt worden? Also nichts Persönliches. Ich glaube, das geht heute nicht mehr. Es braucht auch Stories. Und ein zweites Element auf diesem Buffet. Ich glaube, wir brauchen auch Hinweise auf Politik und Wissenschaft. Warum? Das ist ja nicht geistlich. Ja. Aber der Herr ist Herr nicht nur über dem Geistlichen, sondern auch über unseren Leib und über unsere Seele. Und wenn ich jetzt etwas, sagen wir, von der Politik sage, das ist nicht so mein Thema, aber wir hören ja die Nachrichten, das ist doch Teil unserer Gesellschaft. Und wenn ich sehe, wie Jesus verkündigt, wie er tonnenweise Gleichnisse macht, die aus dem Leben ganz direkt sind, dann muss ich sagen, brauchen wir nicht diesen Bezug auch? Dass man vielleicht mal etwas von den Naturwissenschaften nimmt, wo man vielleicht etwas auch beleuchten kann. Die Bibel bleibt so oberst, klar. Aber durch das Naturwissenschaften kann man vielleicht etwas erklären oder mal einen medizinischen Hinweis, vielleicht einen psychologischen Hinweis. Ich glaube, das braucht es heute, dass es überhaupt verstanden werden kann. Dritter Punkt in diesem Buffet. Ich glaube, es braucht auch eine Auslegung vom Wort Gottes. Bin ich überzeugt. Warum? Ja, da sagen dann die Jüngeren, das ist immer so lehrmäßig und das bringt mir nichts, das ist immer so kompliziert. Sag doch einfach, wie du es machst. Ja, die einen schon. Aber andere wünschen sich, dass Wort Gottes ausgelegt wird. Wo man jetzt einen Text nimmt und es gehen wieder Vers um Vers durch und machen noch Querverbindungen und weiß ich nicht was. Ich bin überzeugt, das ist auch ein Element des Buffets, was da sein muss. Viertens, ich glaube, es braucht jedes Mal auch einen Hinweis, dass Menschen eine Grundsatzentscheidung für Christus fällen dürfen. Denn wenn man das noch nie gehört hat, woher soll man es wissen? Auch wenn einige dann sagen, das brauche ich nicht. Doch, so wie die einen hier sagen, das brauche ich nicht, sagen die anderen bei dem Element, das brauche ich nicht. Ja, das ist eben das Buffet. Alle haben etwas, das es genügend hat, aber nicht alles für alles. Also, etwas Evangelistisches, dann etwas Visionäres, Prophetisches, zu was führt das, was hat Gott gesagt und eine konkrete Anwendung. Das, meine ich, sind so die Elemente, die wir heute brauchen. Also das Fernziel ansehen. Und dann bin ich überzeugt, dass das Wort Gottes trägt. Stell dir mal vor, wir alle stürzen uns neu ins Wort Gottes hinein. Ganz persönlich, im Austausch miteinander, in der Kleingruppen, dass das Wort Gottes wieder stärker betont wird, auch wenn das vielleicht nicht ganz so zeitgemäß ist. Zu was führt das in einigen Jahren? Dann können wir eben selbstständig entscheiden und zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und genau das ist ja das Ziel. Komm, lass uns noch beten. Vater im Himmel, danke, dass wir dein Wort überhaupt haben, dass wir es lesen können, dass wir vertiefen können, dass wir eine eigene persönliche Bibel haben können, wo wir uns orientieren können, eine Schrift, die wir anstreichen dürfen. Erwecke in uns wieder neu diesen Hunger nach deinem Wort, dass wir es kennen, verstehen, anwenden können und dass wir nicht überrollt werden von dieser schnell laufenden Zeit, wo alles einfach per KI präsentiert wird, sondern dass wir selbstständig in dir verwurzelt sind. Hilf uns dabei, das Langfristige zu sehen, auch wenn es kurzfristig vielleicht nicht geholfen hat. Aber langfristig hilft es eben trotzdem. Danke, dass du mit uns bist. Und Heiliger Geist, erwecke in uns immer wieder neu diesen Hunger nach dem Wort, wie es im Amos 8 heißt, dass dieser Hunger dann kommt, nicht nach Essen, sondern nach dem Wort, es zu hören. Gib uns immer wieder diesen Hunger. Verändere uns von innen, Gott. dass wir gar nicht mehr anders können, wie kleine Kinder die saugen, dass wir es aufnehmen, dass es uns fehlt, wenn wir dein Wort nicht haben.